At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Wenn die ersten Bomben fallen, dann endet die Kindheit. Kinder sehen plötzlich Angst in den Augen ihrer Eltern. Kinder können nicht mehr in die Kita gehen oder in die Schule. In der Ukraine verbringen viele Kinder ihre Nächte in Kellern, um in Sicherheit zu sein, wenn die Raketen kommen. Millionen Kinder mussten fliehen, Hunderte sind bereits gestorben. Eine Kindheit im Krieg ist eine, die ein ganzes Leben prägt.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NRZ, der Neuen Ruhr, Neuen Rhein-Zeitung. Und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien und aus der Ukraine. In der Ukraine war ich mehrfach seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar zusammen mit unserem Fotografen Reto Klar. Und wir haben zusammen mit ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, die uns als Übersetzer und Fahrer unterstützen und uns Kontakte vermitteln, das ganze Land bereist. Zuletzt waren wir im Donbass, im Osten des Landes, wo besonders heftig gekämpft wird. Diese Reise war auch der Grund, weswegen wir uns jetzt erst nach 2 Wochen Pause mit unserem Podcast zurückmelden. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo er uns gerade zuhört. In der heutigen Folge lernt ihr Sophia kennen. Sie ist 13 Jahre alt und arbeitet in Kramatorsk als Freiwillige bei einer Essensausgabe mit. Ihr trefft Anastasia, die mit ihren Kindern Timofey und Arina jede Nacht in einem feuchten Keller unter ihrem Mehrfamilienhaus bei Slowjansk übernachtet, weil draußen die Geschosse einschlagen. Ich habe außerdem mit Michaela Bauer gesprochen, die für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, für UNICEF, arbeitet und uns erzählt, was der Krieg mit Kindern macht. Auf unserer jüngsten Reise sind wir in den Osten aufgebrochen. Dorthin, wo aktuell die heftigsten Kämpfe in der Ukraine toben. Das war schon ein mulmiges Gefühl, als wir losgefahren sind, obwohl wir bei der Reise davor im Süden waren an der Front, in Mykolaiv, und da auch mitbekommen haben, wie heftig die Artilleriegefechte sind, die in der Ukraine stattfinden. Aber diesmal war es eben nochmal was Besonderes, weil im Donbass eben, wie gesagt, die heftigsten Kämpfe toben. Ich hatte schon bei Kriegsausbruch die Kinder in den Flüchtlingstracks gesehen, an der Grenze zu Polen, an der Grenze zur Slowakei. Hab in ihren Augen gesehen, wie verwirrend und schrecklich das Ganze für sie war. Und kurze Zeit später, einige Monate später in Lviv, Kinder in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, die weiter aus dem Osten gekommen sind. Und insofern haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt mal eine Geschichte machen über die Kinder des Krieges. Nicht zu vergessen, mindestens 350 Kinder sind nach UNICEF-Angaben bislang in diesem Krieg ums Leben gekommen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel höher. Das sind einfach die überprüfbaren Fälle. Eine besonders tragische Geschichte ist die von Lisa. Lisa ist ein kleines Mädchen gewesen, 4 Jahre alt. Lisa wurde geboren mit einem Herzfehler und dem Down-Syndrom. Sie brauchte Sprachtherapie und ist am 14. Juli morgens mit ihrer Mutter nach Venezia zu einem medizinischen Zentrum gekommen, um dort eben diese Sprachtherapie zu haben. Ihre Mutter hatte noch wenige Stunden, bevor das passierte, was Lisa passiert ist, ein Video gepostet, wo das kleine Mädchen fröhlich, lachend und giggelnd ihren Kinderwagen schiebt. Und es gibt 2 Stunden später ein Bild von diesem Kinderwagen, der auf der Seite liegt. Und daneben liegt Lisa, sie ist tot, weil eine russische Rakete eingeschlagen ist in eben dieses medizinische Zentrum. Wir sind also in den Osten gefahren. Unsere Ziele waren die Städte Kramatorsk, Slowjansk und Bachmut. Das sind 3 Städte, die unter besonders heftigem Feuer stehen. Das sind die letzten 3 größeren Städte in der Oblast Donetsk im Donbass, die die Russen noch nicht eingenommen haben und die eben auch sehr vehement verteidigt werden von den ukrainischen Streitkräften. Als erstes sind wir nach Kramatorsk gefahren. Das ist eine Stadt, die vor einigen Monaten Schlagzeilen gemacht hat, weil dort auf dem Bahnhof russische Raketen eingeschlagen sind und mehrere Dutzend Flüchtlinge getötet haben, die auf dem Weg Richtung Westen waren. Und in Kramatorsk merkte man schon sehr deutlich, wir sind in der Zone, wo Krieg herrscht. Das ist eine Stadt, aus der sich auch die größeren Hilfsorganisationen herausgezogen haben, weil es einfach zu gefährlich ist. Die Straßen waren so gut wie menschenleer. Gleichwohl sind Menschen da geblieben. Und einige dieser Menschen haben wir dann getroffen bei einer Essensausgabe, wo eine Hilfsorganisation über lokale Helfer Essen verteilt hat an diejenigen, die da zurückgeblieben sind. Und eine der Freiwilligen, die wir dort getroffen haben, war Sophia. Sophia ist 13 Jahre alt, ihre Mutter arbeitet für eine ukrainische Hilfsorganisation und Sophia hat bei dieser Essensausgabe, wie gesagt, als Freiwillige mitgearbeitet und hat ein bisschen was erzählt über sich. Sophia ist ein sehr aufgewecktes Mädchen gewesen. Sie hat als Hobby Klavierspielen, das hat sie uns erzählt. Manchmal hat sie uns auch erzählt, lenkt sie das einfach so ein bisschen ab, dieses Klavierspielen von dem, was da draußen passiert. Sie mag klassische Musik, für ein 13-jähriges Mädchen sicherlich eher ungewöhnlich. Und ich habe sie dann als erstes gefragt, wie denn die aktuelle Situation in Kramatorsk sei.
Ich habe den Eindruck, dass es in der Stadt fast keine jungen Leute mehr gibt. Ich habe versucht, jemanden zu finden, aber hier ist niemand. Hier verteilen wir humanitäre Hilfe und haben mit Großmüttern zu tun, die uns ständig anschreien. Wir bringen Pakete in die umliegenden Dörfer. Das macht auch Spaß. Im Allgemeinen habe ich hier keine Angst. Ich weiß nicht warum. Nur nachts, wenn etwas hereinfliegt, ist es ein bisschen beängstigend. Aber insgesamt ist alles in Ordnung.
Natürlich stellt man sich die Frage, wenn man mit so einem Mädchen spricht, und sie beschreibt ja auch diese Situation, es sind kaum noch junge Leute da, in der Stadt, warum sie eigentlich da geblieben ist. Und das war die nächste Frage, die ich ihr gestellt habe.
Meine Eltern sind nicht gegangen, weil sie sich in der freiwilligen Arbeit und der humanitären Hilfe engagieren. Und im Allgemeinen gibt es keinen besonderen Grund zu gehen.
Die Antwort ist natürlich ein bisschen überraschend. Also es gibt keinen besonderen Grund zu gehen. Während man im Hintergrund irgendwie Artilleriefeuer hört, dann hat man schon den Eindruck, was ist das denn für eine komische Antwort. Tatsächlich spielen da, glaube ich, mehrere Sachen eine Rolle. Also zum einen ist Sophia ein Teenager. Teenager sind immer sehr lässig und cool. Und auf der anderen Seite erzählte sie uns eben auch, dass sie den Krieg schon ganz anders erfahren hat. In einem kleinen Dorf, in dem ihre Großmutter lebt, beziehungsweise lebte. Da war sie zu Beginn des Krieges, weil ihre Eltern sie dort in Sicherheit bringen wollten. Leider ist dieses Dorf dann komplett zusammengeschossen worden. Und da hat sie also deutlich heftigere Erfahrungen gemacht als eben jetzt in Kramatorsk. Und insofern scheint sie sich ein Stück weit auch an das gewöhnt zu haben, was da um sie herum passiert. Dann habe ich aber natürlich trotzdem nochmal gefragt, sag mal, gibt es denn überhaupt gar keine Situation, wo du Angst hast? Und dann hat sie uns Folgendes gesagt.
Es gab keinen schweren Beschuss, aber es war in dem Moment beängstigend, als eine Granate in der Nähe meiner Schule einschlug. Aber sie ist nicht explodiert. Und es ist sehr beängstigend, dass man direkt neben dem ukrainischen Militär wohnt, wenn das Militär um einen herum wohnt. Und es ist beängstigend, wenn immer mehr Militär kommt und man versteht, dass dort eine russische Granate einschlagen kann. Außerdem sind die Russen verrückt, sodass eine Granate auch in meinem Haus landen kann. Das ist das Schlimmste. Alles andere ist normal.
Also, wie gesagt, so lässig, wie Sophia am Anfang getan hat, ist sie dann doch offensichtlich nicht. Andererseits hat sie uns dann, als sie uns die Antwort gegeben hat, auch ein Bild präsentiert von dieser Granate, die da in ihrer Nähe eingeschlagen ist. Und da war sie wieder irgendwie, ja, wie so ein Teenager irgendwie ziemlich cool, fast stolz möchte ich nicht sagen, aber sie hat auf jeden Fall das Ding vorgezeigt und dann auch ein bisschen gelächelt. Sophia, wie gesagt, kluges Mädchen, aufgeweckt, die allerdings eben jetzt schon seit Februar die Schule nicht mehr besuchen kann. Und auch das fand ich wichtig, mal zu fragen, was macht das eigentlich? Wie geht das jetzt eigentlich mit diesem Schuljahr weiter?
Wir haben das Schuljahr so gut es geht online beendet. Wenn in unserer Stadt eine Sirene losging, wurde der Unterricht sofort beendet, auch wenn er noch gar nicht begonnen hatte. Ich habe mein Schuljahr online beendet und jetzt gibt es nichts mehr.
Das war Sophia, 13 Jahre alt. Sie arbeitet als Freiwillige in Kramatorsk bei einer Essensausgabe mit, beziehungsweise bei einer lokalen Hilfsorganisation, in der auch ihre Mutter arbeitet. Und man hört schon bei ihr raus, wie ja ambivalent im Grunde genommen das ist, was sie uns da gesagt hat, beziehungsweise wie sie das Ganze auch empfindet. Einerseits scheint sie sich dran gewöhnt zu haben, möglicherweise verdrängt sie auch das, was da um sie herum passiert. Und auf der anderen Seite hat sie uns aber schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass auch sie Momente der Angst hat in dieser Kriegssituation. Wir sind dann am nächsten Tag noch ein Stück weitergefahren in eine Stadt einige Kilometer weiter entfernt von Kramatorsk nach Slowjansk. Da ist das Kriegsgeschehen noch ein bisschen intensiver. Und da haben wir Anastasia getroffen. Anastasia mit ihren beiden Kindern Timothy und Arina. Die Familie lebt in einer ziemlich heruntergekommenen kleinen Siedlung. Das sind so doppelstöckige Wohngebäude, Wohnblöcke, etwas außerhalb von Slowjansk. Wie gesagt, in die Jahre gekommen, noch aus der Sowjetzeit stammt. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Draußen vor den Häusern sieht man Spielgeräte, die würde der deutsche TÜV mit Sicherheit nicht mehr abnehmen. Und auf diesen Spielgeräten haben, als wir ankamen, Kinder gespielt und getobt. Und das war eben auch merkwürdig zu sehen, dass diese Kinder völlig unbeschwert auf diesem Spielplatz spielten. Im Hintergrund sah man von dieser Wohnsiedlung aus eine Fabrik. Und diese Fabrik ist wohl möglicherweise militärisches Ziel oder zumindest ein Ziel von Interesse für die russischen Streitkräfte. Jedenfalls erzählt uns Anastasia, die Mutter von Arina und Timothy, dass diese Fabrik eben schon mehrfach massivst bombardiert worden sei und dass sie in der Gegend, wo sie wohnen, also nahezu täglich Raketen reinbekommen. Und deswegen übernachtet die Familie jede Nacht im Keller unter diesen Wohnblöcken. Das ist ein Keller, da geht man runter, an der Wand steht auf Kyrillisch, auf Ukrainisch, in kyrillischen Buchstaben, Kinder groß aufgeschrieben, möglicherweise als Hinweis, falls russische Streitkräfte dort kommen sollten, dass sie also nicht sofort in diese Keller reinschießen oder irgendwelche Granaten reinwerfen. Und dieser Keller war ein feuchtes, muffiges, dunkles Loch. Mit Lehmboden. Auf dem Lehmboden hatten Helferinnen und Helfer Paletten aufgebaut, damit man also zumindest trockenen Fußes da reinkommen konnte. Natürlich war alles klamm, auch das Bettzeug der Familie. Und in einer Ecke standen Einmachgläser. Sie hatten sich eine Kochplatte hingestellt, damit sie also zumindest auch nachts auch kochen können. Und wie gesagt, das war eben der Ort, wo diese Familie jetzt jede Nacht verbringt und das seit Beginn des Krieges. Also während wir uns mit den Dreien unterhalten haben, haben sie auf dem Bett gesessen, die beiden Kinder haben sich umarmt, haben miteinander gelacht, gegiggelt, war natürlich auch so ein bisschen aufgeregt, offensichtlich, dass Journalisten aus Deutschland da waren, die auch Fotos von ihnen gemacht haben. Und insofern war das schon eine etwas surreale Situation, dass dieser Angstraumkeller eigentlich, ja, oder dieser Raum, aus in den sie fliehen, weil sie Ängste haben, dass dieser Raum eben einer ist, wo sie offensichtlich dann wieder auch lachen können und ein bisschen Spaß haben können. Der Vater übrigens, beziehungsweise der Ehemann von Anastasia, das hat sie uns erzählt, war an der Front eingesetzt. Also den hat sie auch schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Ich habe dann gefragt, ja, wie fühlt ihr euch denn eigentlich hier unten? Und dann hat Timothy als erster geantwortet und Folgendes gesagt.
Nun ja, ich fühle mich... Also hier habe ich überhaupt keine Angst.
Er schreit immer, lass uns in den Keller gehen, da habe ich keine Angst.
Und Arina, also die ältere Schwester, habe ich dann auch gefragt, was machst du, was denkst du und was machst du hier eigentlich den ganzen Tag?
Ich modelliere mit Knete.
Sie modelliert, hilft ihrer Mutter, richtig? Sie wäscht Geschirr, liest.
Ich schreibe, mache Mathe.
Sie bereitet sich für die Schule vor.
Dann habe ich nochmal nachgehakt und gefragt, habt ihr keine Angst? Die Mutter auch gefragt, sind die Kinder möglicherweise an den Krieg gewöhnt?
Weil es beängstigend ist, ja, fangen sie an zu weinen. Aber dann beruhigen sie sich, nachdem die Granaten gefallen sind.
Wir hören ein Klappern im Zimmer. Ja, ein Klappern. Einmal war es einfach so laut. Ich habe wirklich Angst und weine, wenn das passiert.
Das kommt vor.
Das kommt vor.
Also es ist, muss man sagen, generell etwas schwierig, natürlich mit Kindern Interviews zu machen. Kindern, die in außergewöhnlichen Situationen sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann auch noch aufgeregt sind, weil eben, wie gesagt, fremde Leute da sind. Insofern sind diese etwas einsilbigen Antworten der Kinder sicherlich nachvollziehbar. Gleichwohl fand ich sie trotzdem recht eindrucksvoll, weil sie eben gezeigt haben, in welcher Ausnahmesituation diese Kinder sind. Und ich habe solche Ausnahmesituationen von Kindern immer wieder erlebt, auch in den anderen Kriegsgebieten, in denen ich unterwegs war, beispielsweise im Irak, wo ich also mehrmals in Flüchtlingscamps war, da Geschichten eben auch gemacht habe mit Kindern. Und was ich immer ganz spannend fand, war, dass man den Eindruck hatte, Kinder haben irgendwie eine größere Widerstandsfähigkeit in solchen Ausnahmesituationen. Also sind viel eher dann wieder Kinder, spielen miteinander, machen Verfolgungsjagden, lachen, während ihre Eltern irgendwie immer noch völlig fassungslos und fertig über das nachdenken, was ihnen da passiert ist. Und ob das jetzt nur so ein Eindruck ist oder ob möglicherweise Kinderseelen durch solche Geschichten erheblichen Schaden nehmen und möglicherweise eben diese Geschichten, die man erlebt, also lachende Kinder, spielende Kinder, ob das möglicherweise nur Verdrängungsgeschichten sind. Darüber habe ich gesprochen mit Michaela Bauer. Sie ist vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNICEF. Und Michaela Bauer war lange in der Ukraine und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war die, wie lange sie denn schon da war, was konkret sie da gemacht hat und wie ihr Eindruck vor Ort war.
Herzlichen Dank. Ich habe für die Ukraine, für UNICEF in der Ukraine als stellvertretende Leiterin gearbeitet. Das heißt, ich habe unsere Programme koordiniert und ich habe für über ein Jahr in der Ukraine gearbeitet. Das heißt, ich habe den Kriegsausbruch dort miterlebt und habe dann auch, wie meine Mitarbeiter, uns vor dem Krieg in Sicherheit bringen müssen in den ersten Wochen. Aber ich habe auch viele Kinder meiner Mitarbeiter und viele Kinder überhaupt in dieser Umbruchssituation erlebt, als von einem Tag auf den anderen der Krieg anfing, als von einem Tag auf den anderen es keine Schule mehr gab, keine normalen Umstände.
Wie sieht die Situation denn konkret jetzt aus, aktuell, für Kinder?
Die Situation ist vor allem im Osten des Landes, den Sie ja auch besucht haben, sehr gefährlich, weil dort nach wie vor Raketenangriffe tagtäglich, Stunde um Stunde, die Menschen in Bunker, in Keller oder sonstige Schutzräume zwingt. Und gerade dort, in dieser ständigen Bedrohung vor Angriffen, sind Kinder sehr großer Belastung ausgesetzt. Aber auch Kinder, die sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen konnten, noch bevor er bei ihnen ankam, haben natürlich alles verloren, was irgendwie Normalität in ihrem Leben bedeutet. Ihre Spielzeuge, ihre Verwandten, ihre Familie. Sie mussten sich von ihren Vätern sehr oft trennen. Das heißt, auch für Kinder, die sozusagen nicht direkt der Gefahr des Krieges ausgesetzt sind, ist die Belastung, ist die Angst, ist die Verzweiflung, die sie auch zum Teil miterleben von ihren Müttern, von ihren Großmüttern, sehr, sehr groß. Und dort, wo Bomben fallen, ist Kindheit zuerst mal zu Ende. Ganz egal, ob die Kinder klein, ob die Kinder in die Schule gehen oder ob die Kinder Jugendliche sind, so wie die sie auch vor Ort kennenlernen konnten.
Weiß man denn ungefähr, wie viele Kinder gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen? Also entweder innerhalb der Ukraine zu fliehen oder das Land zu verlassen?
Man geht davon aus, dass 2/3 der Kinder ihr Zuhause verlassen mussten. Das sind erstmal riesengroße Zahlen. Und Anfang August hat das Flüchtlingshilfswerk Zahlen genannt, dass 10 Millionen Menschen die Grenzen überschritten haben seit dem Beginn des Krieges. Und wir gehen davon aus, dass die große Anzahl der Menschen, die die Grenzen überschritten haben, Kinder und Frauen sind, bis zu 90%. Das heißt, es sind sehr, sehr große Zahlen, die sich entweder innerhalb des Landes in Sicherheit bringen mussten oder in den Nachbarländern, in denen zum Beispiel ich jetzt auch arbeite. Und dort sieht man eben auch, Die Unsicherheit. Viele Familien wissen nicht, können sie jetzt zurückgehen, selbst an Orte zum Beispiel jetzt wie Kiew, wo die Gefahr erstmal zurückgedrängt worden ist, weiß man nicht, wann der nächste Raketenangriff kommt. Man weiß nicht, ob es im Winter Heizung gibt. Das heißt, diese Unsicherheit, kann man zurück ins normale Leben, kann man zurück in die Schule, steht die Schule noch? All das belastet Kinder sehr.
Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, wenn man die Kinder sieht, beispielsweise eben in Slowjansk, in diesem Wohnblock, von dem ich vorhin sprach, wo Anastasia, Timothy und Arina leben, da spielten die Kinder auf so einem Spielplatz, wirkte alles relativ unbeschwert. Und wenn man nicht im Hintergrund diese Artillerie gehört hätte, die man da eben ständig hört, hätte man denken können, ist eine normale Spielplatzsituation. Also man hat den Eindruck, Kinder stecken das weg, oder ist das nur so ein oberflächlicher Eindruck?
Es ist schwer zu sagen, das ist auch sehr unterschiedlich. Und man müsste Kinder wirklich ein bisschen länger beobachten, um zu sehen, wie sehr sie mitgenommen wurden. Aber Kinder sind, wie Sie sagen, auch sehr widerstandsfähig. Das heißt, wenn Kinder spielen können, und das ist auch ein ganz wichtiger, ein wichtiges Ventil, um sozusagen ihre Gefühle auszudrücken, dann, und auch wenn Kinder Bezugspersonen haben, ihre Eltern, ihre Tanten, ihre Großeltern, aber auch Lehrer, dann können Kinder durchaus diese Gefahr gut wegstecken und können sich auch weiterentwickeln. Das heißt, nicht alle Kinder haben eine posttraumatische Belastungsstörung, von der man oft hört, aber sie können es entwickeln, wenn sie sozusagen nicht die Verbindungen zu anderen Menschen haben, die sie brauchen, um damit umzugehen, und wenn sie nicht Orte der Sicherheit haben. Also gerade dieses Gefühl, sicher zu sein, ist sehr wichtig, um mit dieser traumatischen Belastung umzugehen.
In Lviv, also Lemberg im Westen der Ukraine, habe ich so eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete besucht. Das war relativ am Anfang des Krieges, und da waren eben auch jede Menge Familien mit Kindern, also Frauen insbesondere mit Kindern. Und da sagt mir Helferinnen und Helfer vor Ort, also das Beste wäre, wenn man die Kinder zwischendurch mal von den Eltern trennt, damit sie einfach mit anderen Kindern spielen können und vor allem diese Verunsicherung der Eltern nicht mitbekommen. Also die sagten, das Schlimmste sei in ihren Augen eigentlich für Kinder zu sehen, wie Lebenswirklichkeiten und diese Sicherheit von Eltern zusammenbricht. Ist das möglicherweise so?
Ja, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe das auch selbst oft beobachten können, als wir noch zusammen mit vielen anderen Familien gewohnt haben, in der Zeit der ersten Wochen des Krieges, wo ich gesehen habe, wie Kinder buchstäblich vor ihren Eltern geflüchtet sind, weil sie sozusagen die Angst der Eltern in den Augen, selbst wenn die Eltern nicht gesprochen haben, weil das sehr schwer für Kinder zu ertragen ist, wenn sozusagen ihre großen Vorbilder nicht mit der Situation umgehen können. Was da sehr geholfen hat, was ich auch beobachten konnte, sind zum Beispiel Tiere, also Haustiere, an die man sich wenden kann, oder einfach andere Kinder. Einfach irgendwie die Normalität weiterleben und sozusagen die Gefahr vergessen und sich irgendwie in Sicherheit fühlen. Deswegen ist es auch einer der Tipps, die wir Eltern geben, weil UNICEF hat auch sozusagen auf ihrer Webseite, aber auch durch Materialien, die wir verteilen an Punkten, an denen wir mit Kindern und Familien zusammenkommen, geben wir Eltern Tipps, wie sie versuchen können, ihre Kinder ein bisschen abzuschirmen vor der eigenen Angst, die sie spüren, vor der eigenen Verzweiflung, aber wie sie auch versuchen können, so ein bisschen Normalität und Routine vor allem in den Kinderalltag zurückzubringen, weil so eine feste Struktur eben zur selben Zeit Abendessen, zur selben Zeit Mittagessen, zu einmal am Tag die Oma anrufen, gerade auch die Verbindung irgendwie zur Heimat und zum alten Zuhause ist ganz, ganz wichtig. Und für Jugendliche ist es ganz, ganz wichtig, verbunden zu sein mit den eigenen Freunden, weil da die Eltern weniger wichtig sind, aber die eigenen Freunde wichtig sind. Und was Sie auch angesprochen haben, als Sie von den Mädchen in Slowjansk gesprochen haben, wenn Kinder und Jugendliche anderen helfen können, also sprich sich einzusetzen, irgendwie zu arbeiten für wohltätige Zwecke oder sich für ältere Menschen einzusetzen, das hilft sehr, irgendwie mit dieser Gefahrensituation umzugehen und sich selbst hilfreich und nützlich zu fühlen.
Was macht das denn eigentlich mit den Bildungsbiografien der Kinder, was da gerade passiert? Also wir haben in Deutschland die Corona-Zeit erlebt mit Distanzunterricht, wo schon viele Menschen gesagt haben, mein Gott, das wird ganz fürchterlich für die Kinder, die in dieser Zeit aufwachsen müssen. Die Ukraine kriegt es jetzt sozusagen doppelt ab. Erst die Corona-Zeit, jetzt eben der Krieg, der das Ganze natürlich nochmal ungleich krasser macht. Was passiert da mit den Bildungswegen dieser Kinder? Also sind das Brüche, die zu kitten sind irgendwie, oder ist da nachhaltig was kaputt?
Ja, Sie sprechen da eine ganz wichtige Priorität an für UNICEF und auch für alle unsere Partner. Also Kinder jetzt zurückzubringen zum Lernen ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil es da um Bildung geht und sozusagen der Versuch auch aufzuholen, die Zeit, die man jetzt verloren hat durch den Krieg und auch durch die Pandemie, sondern weil auch Lernen einen ganz wichtigen Halt bietet in diesem Moment, in dem eben alles zusammenbricht. Aber auch, weil man über die Schule oder übers Lernen psychosoziale Betreuung leisten kann, weil Lehrer oft die besten Ersthelfer sein können, die Kindern eben in dieser Situation unter die Arme greifen können. Und da geht's in erster Linie nicht so viel darum, jetzt sozusagen akademische Fortschritte zu machen, sondern einfach wieder einen Schritt zurück in die Normalität. Und deswegen versuchen wir sowohl in der Ukraine als auch in den Nachbarländern, in denen ich jetzt zum Beispiel auch arbeite, in der Slowakei, die Kinder zum einen weiterlernen zu lassen über das digitale Lernsystem, das die ukrainische Regierung aufgebaut hat. All Ukrainian School Online heißt es. Aber dass wir auch gleichzeitig versuchen, parallel die Kinder zu integrieren in Schulen, wo sie eben auch dann die Sprache lernen können des jeweiligen Nachbarlandes, aber einfach vor allem mit anderen Kindern zusammen zu sein, wieder zu spielen, Freunde zu finden, weil gerade dieser Kontakt zu anderen ganz wichtig ist, um dann auch besser wieder lernen zu können.
Würden Sie sagen, dass natürlich im Rahmen dieses schrecklichen Geschehens, was sich in der Ukraine abspielt, und der begrenzten Möglichkeiten, die man da hat, aber dass da die Hilfesysteme für Kinder in der jetzigen Situation ausreichend sind, oder gibt es da möglicherweise Nachjustierbedarf und auch Bedarf von mehr internationaler Hilfe, insbesondere für Kinder und Jugendliche?
Der Bedarf in der Ukraine ist riesengroß, weil es sozusagen an allen Ecken und Enden fehlt, weil Schulen zum Beispiel jetzt auch nicht alle zur Verfügung stehen. Entweder sind sie zum großen Teil, viele sind zerstört worden, aber auch in vielen Schulen sind jetzt Binnenvertriebene untergebracht. Aber es fehlt auch an den Eltern, an ganz einfachen Mitteln, um sozusagen Bargeldhilfe ist sehr nützlich und wichtig jetzt, wo es in den Winter geht. Aber auch in den Nachbarländern brauchen viele Regierungen Unterstützung, weil einfach die Zahl der Kinder, die jetzt sozusagen neu in die Schule eingeschult werden müssen, aber auch die Zahl der Eltern, die jetzt Unterkünfte suchen, immer noch die Möglichkeiten der jeweiligen Länder übersteigt. Das heißt, wir müssen da alle zusammen versuchen, Unterstützung zu leisten, um einfach Kindern so weit wie möglich Normalität zu erlauben. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass dieser Krieg einfach ein Ende nimmt, weil alle Kinder wieder zurück dahin wollen, wo sie herkommen.
Können Sie sich an ein Erlebnis erinnern, was Ihnen so besonders im Gedächtnis geblieben ist, was möglicherweise besonders berührend, vielleicht auch schön war oder besonders furchtbar?
Ja, ich kann mich erinnern an ein kleines Mädchen, das die Tochter einer meiner Kolleginnen. Die haben über eine Woche lang ausgeharrt in einem Bombenkeller in Bucha, bevor sie es geschafft haben, durch ganz abenteuerliche Wege durch den Wald aus der Kiewer Umgebung rauszukommen und sich dann sozusagen mit uns zu treffen im Umland von Kiew, bevor wir dann den Weg zusammen angetreten sind in den ersten Wochen des Krieges in Richtung Lviv. Und das hat mich sehr berührt, weil ich gemerkt habe, wie sehr dieses Kind traumatisiert war und wie viel eben diese eine Woche im Keller mit Angst vor Bomben für dieses Mädchen ausgerichtet hat. Aber es hat mich auch berührt, wie sehr sie sich dann und wie schnell sie sich wieder erholt hat. Tiere haben da einen großen Teil dazu beigetragen. Mein eigener Hund war ihr ein Freund in diesem Moment. Und ich habe mich jetzt öfter nochmal erkundigt nach dieser Kollegin, die jetzt auch in Deutschland lebt. Und ich höre, dass es dem Mädchen besser geht, aber dass sie nach wie vor von dieser Zeit träumt. Das heißt, man sieht schon sehr, wie Kinderseelen diese Trauma mit sich tragen, aber auch, wie sehr es wichtig ist, dass eben durch Spielen und Lernen wieder ein bisschen Normalität ins Leben dieser Kinder eintritt. Und ich hoffe eben, dass genau wie dieses kleine Mädchen viele andere Kinder hier in Deutschland oder wo auch immer sie sind, diesen Halt finden, dass sie wieder zurückfinden in die Normalität.
Kinder gehören zu den verletzlichsten Menschen in der Ukraine in diesem Krieg. Wenn die Bomben fallen, hört die Kindheit auf. Das hat uns Michaela Bauer gesagt vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen von UNICEF. Vielen Dank, Frau Bauer.
Vielen Dank.
Wir haben in dieser Folge Sophia kennengelernt, Timofey, wir haben Arina kennengelernt. Auf unserer Reise haben wir noch mehrere andere Kinder getroffen, mit denen wir gesprochen haben. Und für mich war das ganz spannend, als jemand, der aus Deutschland kommt, zu sehen, wie gehen diese Kinder mit dem um, was ihnen da passiert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich als Journalist auch viel darüber geschrieben habe, was beispielsweise Lockdowns in der Corona-Zeit mit den Kindern in Deutschland gemacht haben. Und jetzt erlebe ich diese Kinder in der Ukraine, sehe, dass denen ungleich mehr passiert. Die Corona-Krise haben sie schon hinter sich und jetzt, wie gesagt, dieser Krieg. Und gleichwohl, bei allem Schlimmen, was da passiert, hat es einen doch irgendwie ein bisschen hoffnungsvoll gestimmt, zu sehen, wie die Kinder auch in diesen Situationen noch lachen können, wie sie sich freuen können. Und natürlich, klar, es wird jede Menge Aufarbeitungszeit brauchen, sicherlich für viele, viele Kinder auch psychotherapeutische und sonstige Begleitung, um mit diesen Folgen des Krieges klarzukommen. Aber trotzdem, es gibt eben auch für sie in diesen Momenten schöne Momente, in denen sie lachen können, in denen sie spielen können. Und das hat schon ziemlich gut getan, muss man sagen. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir uns mit einer ganz anderen Geschichte beschäftigen, nämlich mit Deutschen und anderen Ausländern, die in der Ukraine als Freiwillige kämpfen. Dazu haben wir unter anderem mit einem Deutschen gesprochen, der seit einiger Zeit in der Ukraine kämpft und außerdem auch einen entsprechenden Experten dazu gefragt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Ihr könnt uns, wie gesagt, falls der Podcast euch gefällt, kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört, abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik, was auch immer, dann schreibt uns doch bitte gerne an ukraine@funkemedien.de. Kleiner Hinweis in eigener Sache, die nächste Folge unseres Podcasts bekommt ihr dann in 2 Wochen zu hören. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.